Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Wir haben Folge wahrscheinlich, keine Ahnung. Thomas, hast du es auf dem
28.
Schirm? Wie viel?
28.
Folge 28 und wir sind heute wieder zu dritt, aber erstmal begrüße ich meinen Kollegen Thomas. Grüß dich. Danke, dass du wieder mit dabei bist.
Servus, Gude und hallo und aufgepasst, Felix, wir stehen heute under Review. Es wird sehr kritisch. Wir müssen sehr genau hinschauen, denn Felix, unser Gast ist heute nämlich.
Ja, Stefan Vogel ist da, weil es gibt ja einiges zu besprechen. Erstmal, Stefan, wir begrüßen dich.
Vielen Dank für die Einladung. Ich grüße zurück und schönen Abend.
Ja, und du reißt dich jetzt mit René Rudorisch ein. Der war auch schon ein paar Mal, ich glaube zwei oder dreimal war er zu Gast. Und du bist jetzt tatsächlich auch schon das zweite Mal zu Gast und es hat einen Grund. Bevor wir zu dem Grund kommen, gibt es auch, wie in der DL2, bei uns etwas Neues, und zwar es gibt das Phrasenschwein, weil gerade der Thomas ja gerne mal die ein oder andere Phrase raushaut, haben wir uns überlegt, wir führen jetzt ein Phrasenschwein rein, und da gibt es immer einen Euro in dieses imaginäre, also meins ist nicht imaginär, ich habe es echt dastehen, Phrasenschwein, und das geht am Ende der Saison zu einem guten Zweck. Genau, und warum der Stefan da ist, ist nämlich eine neue Regel ist wie ein neues Leben.
Oh.
In dem Sinne eröffne ich das Phrasenschwein. Ja, Stefan, wir kriegen auch wie andere Ligen ein neues Regelwerk in der DEL2. Was wird sich denn erstmal ändern, beziehungsweise was ist es für ein Regelwerk und was übernehmt ihr aus dem Regelwerk erstmal nicht?
Deiner Phrase nach müssten es ungefähr 150 neue Leben sein, ja, weil wir haben ein vollumfängliches neues aufgestelltes Regelwerk. Und zwar, wenn man es genau nimmt, hat die IHF quasi die Regeln aus der Profiliga der NHL übernommen in großen Teilen. Und nachdem sich ja unser nationaler Spielbetrieb auch immer an den IHF heranhängt am Ende, haben wir auch in Deutschland somit jetzt die Regelungen des IHFs in Klammern der NHL übernommen. Ja, das bringt mit, dass wir quasi ein sehr auf den Profi-Spielbetrieb zugeschnittenes Regelwerk haben, ein in vielen Details sehr überdachtes Regelwerk, was auch den Schiedsrichtern viel Freiheiten oder mehr Freiheiten zulässt. In manchen Entscheidungen, was in vielen Regeln, wie zum Beispiel die Vergehen für Check von hinten oder Check zum Kopf, auch ein anderes Strafmaß mit sich bringt. Also so nicht anders, wie wir das gewohnt sind. Zum Teil strenger, zum Teil mit weniger Auswahl dessen, was man an Handhabe hat, entsprechend zu bestrafen. Und dann gibt es das große Thema, wenn man viel NHL schaut, die Coaches Challenge, die dort ja gang und gäbe ist, auch bei der IHF dann mit übernommen wurde. Und aber jetzt für die aktuelle Saison in den deutschen Spielbetrieb keinen Einzug hält.
Da würde mich gleich mal interessieren, du hast ja eingangs gesagt, ihr habt quasi das komplette Regelbuch der NHL jetzt adaptiert. Du hast das Thema Coaches Challenge gerade angesprochen. Wie ist deine, wie ist eure Meinung zu dem Thema Coaches Challenge? Ja oder nein? Wie siehst du das für den Spielverlauf, für den Zuschauer und auch für die Fairness?
Grundsätzlich für die Fairness ist es immer zu begrüßen, am Ende zur richtigen Entscheidung zu kommen, ganz klar. Dann ist es immer schwierig, welche Regeln kann man da reinpacken? Wir kennen es aus dem Fußball, ja, da wurde auch über lange Zeit jetzt quasi vieles diskutiert, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Hier hätte man noch das Glück, dass wir aus der NHL schon einen großen Erfahrungsschatz hätten, wie wir das anzuwenden haben. Aber man muss halt sagen, in der NHL gibt es so den Situation Room, wo die Dinge ja schon mal mit entschieden werden, ja, und letztendlich die Schiedsrichter auch dann vorbereitet, sehr schnell die Bilder in guter Qualität aus den besten Blickwinkeln, aus sehr vielen Kamerawinkeln zur Verfügung gestellt bekommen, um dann eben zur richtigen Entscheidung zu kommen. Und Wir sind da in der DL mit Sicherheit auch schon sehr weit, aber eben noch nicht dort, wo die NHL ist. Also nehmen wir nur mal die blaue Linie, Technik, diese Kamera, die da in der NHL zur Verfügung steht, die ist nicht gegeben. Und dann halt auch die Frage nach einem Situation Room, wo vielleicht einer sitzt, der Szenen immer gleich bewertet. Bei uns wäre es eventuell ja so, dass der Schiedsrichter dann vor Ort eine Szene etwas anders bewertet wie in einem anderen Spiel, wiederum anderer Schiedsrichter, auch wenn wir sehr versuchen, einheitlich zu bewerten, aber dann könnte es zu Diskussionen kommen, warum in der einen Stelle so, in einem anderen Spiel anders bewertet wurde. Das hat man da drüben halt auch nicht. Und am Ende droht halt dem Team, welches eine Challenge einleitet und der Schiedsrichter zu der Ansicht kommt, die Challenge war ungerechtfertigt, eine Strafzeit. Und das waren viele Gründe, warum man dann aus Sicht der DEL entschieden hat, eben die Challenge, Coaches Challenge nicht einzuführen in der Saison. Und wir als DEL2, wir hängen uns da einfach hinten dran. Ja. So, jetzt,
Ah ja,
wie
genau.
gesagt, am Ende bleibt halt die Frage, ist es sinnvoll oder nicht? Wenn alles gegeben ist, ist es natürlich sinnvoll und wir kommen dann später auch noch darauf zu sprechen. Wir übernehmen schon Teile davon, dass wir Dinge prüfen können, aber nicht, dass die Teams es quasi einfordern können. Das bleibt weg. Wir prüfen aber andere Situationen per Video, die wir vorher nicht prüfen konnten und durften.
Dann auch eine Regel, die ich jetzt auch einfach wieder begrüße, weil ich es live schon gesehen habe. Schiedsrichter spielen ohne Handschuhe. Das ist für mich einfach auch wieder ein Schritt zu dem, wo wir herkamen vor einer Pandemie. Und auch wenn wir gerade bei den Handschuhen sind, auch die Spieler dürfen die Handschuhe wieder fallen lassen. Ich habe es im Champions Hockey League Spiel auch schon gesehen, es macht wieder, was heißt Spaß, aber wir sind wieder beim Alten, sagen wir es so, ohne da jetzt halt, gewaltverherrlichend sein zu wollen. Wie siehst du das, dass wir wieder mit Handschuhen ausspielen, sowohl der Schiedsrichter als auch im regen Meinungsaustausch?
Okay, also nimmst du es vorweg. Ja, die alte, aus der letzten Saison bekannte Regel, dass Wegwerfen der Handschuhe oder Verlieren eines Handschuhs und Weiterspielen oder am Spiel weiter teilnehmen zu einer Strafe geführt hat, bei einem Fight eben noch zu einer Spieldauer obendrauf, die fällt für die kommende Spielzeit jetzt weg. Und somit werden wir in möglichen Fights zwischen Spielern halt wieder den blanken Faustkampf quasi erleben können. Und das wird so manchem Fan natürlich wieder gefallen. Das sei jetzt auch nochmal erwähnt, in der IHF wird es so sein, dass man das Fighting aus dem Sport gerne verbannen möchte. Ja, da wird das relativ streng geahndet, wenn heute zwei Spieler sich fighten. Dort heißt das dann immer, dass es mindestens eine 5 plus Spieldauer Strafe nach sich zieht. Das wird auch in Deutschland in den Nachwuchsligen auch so sein. Nicht, dass sich da mal jemand wundert, wenn er ein Nachwuchsspiel anschaut und es geben sich zwei ein bisschen die Fäuste, warum der Schiedsrichter auf die 5 plus Spieldauer geht und nicht, wie jetzt in der DL oder DL2 und im Seniorenspielbetrieb es möglich ist, eine glatte 5 zu geben ohne Spieldauer. Das kennen wir nämlich auch aus der NHL. Ne? Da geben sich zwei eine auf die Mütze und dürfen sich 5 Minuten ausruhen, ehe sie dann wieder am Spiel teilnehmen dürfen. Würden Sie es im weiteren Verlauf ein zweites Mal oder eine zweite große Strafe kriegen, dann sind Sie natürlich auch in der Kabine.
Ja, klar.
Aber ja, der Fight als solches soll dem Sport als Show-Element auch in Deutschland erhalten bleiben, ohne dass die Jungs gleich unter die Dusche müssen. Da kann man immer lang drüber diskutieren, macht das Sinn oder nicht. Persönlich habe ich da eine eigene Einstellung zu, aber die muss ja auch nicht richtig
Natürlich
sein.
auch. Jetzt aber mal als ehemaliger Schiedsrichter.
Ja.
Du warst über 1000 Spiele als Hauptschiedsrichter auf dem Eis. Wenn es jetzt wirklich ist, dass es nur noch in Anführungszeichen die 5 Minuten für Major Fighting, heißt das in der NHL, dann gibt, siehst du die Gefahr, dass einem Schiedsrichter vielleicht das Spiel auch mal schneller aus der Hand rutschen kann, weil der Spieler eben weiß, okay, dann setze ich mich halt 5 Minuten und dann fahre ich raus und dann gibt der Nächste dem eine mit.
Ja, man muss halt auch wissen, es geht eigentlich immer um den Clean Fight, also zwei auf dem Eis, die diesen Ka Faustkampf suchen. Ja. Ansonsten hat das Regelwerk bietet eben auch zu unterscheiden, ob da ein Aggressator da ist, ob da einer ist, der sich eigentlich gar nicht wehren will und deswegen minder bestraft wird. Wir können also schon auch nach wie vor denjenigen aussortieren, der mir nicht ins Spiel passt, weil ich weiß, der hat eigentlich nur eins vor. Der will vielleicht als Bad Guy einen Top-Stürmer vom Gegner aus dem Spiel bringen. Ja? Und das sind so genau diese Kleinigkeiten, die in dem neuen Regelwerk auch neu zu verstehen sind, gegenüber dem alten, dass man da halt viel mehr Möglichkeiten hat und ja, letztendlich genau sowas eben als Schiedsrichter dann auch das Gespür hat, okay, der ist eben jetzt nur aufs Eis geschickt worden, um den anderen aus dem Spiel zu nehmen und dann kannst du halt eben mit entsprechendem Regelwerk auch anders entscheiden, ja.
Solche Enforcer gibt es ja immer weniger. Nichtsdestotrotz kann man natürlich kontrovers darüber diskutieren. Stichwort diskutieren. Jetzt habt ihr natürlich im Kreise eurer Schiedsrichterkollegen beziehungsweise jener, die dann auf dem Eis das Spiel leiten, euch auf jede Menge Änderungen trotz allem vorzubereiten. Wie bereitet ihr euch denn da konkret vor? Also wie geht ihr da vor? Setzt ihr euch da zusammen bei einem guten Stück Kuchen, bei einer Tasse Kaffee und dann spricht er dann und sagt, so wollen wir es jetzt machen. Wie kann ich mir das vorstellen als Unbedarfter?
Ja, da muss ich jetzt nochmal erwähnen, dass das Regelwerk heuer, muss man in Bayern aufpassen, also für ganz Deutschland aufpassen,
Ja.
heuer ist in Bayern
Ich
vor.
übersetze das mal kurz. Das heißt, dieses Jahr für alle, die auswärtig sind und nicht aus Bayern kommen.
Ja, und es ist sehr dehnbar, ist vor allen Dingen sehr dehnbar, dieser Heuer-Begriff. Also vor dieser Saison sind wir recht knapp mit dem neuen Regelwerk beliefert worden, zudem in Englisch. Und nachdem es so umfangreich von den Änderungen ist, konnten wir uns jetzt nicht in der Ausbildung quasi hinstellen und sagen, hör zu, diese fünf Regeln haben sich geändert, wir wollen das gerne so und so, setzt das bitte so um. Ja, das war in dem Sinne nicht möglich. Wir wussten relativ schnell, jeder, der sich mal mit dem Regelwerk befasst hat, dass da im Detail sehr viele Dinge stecken, die eben anders sind, wie wir sie gewohnt sind. Und dann hilft es nur, wenn man es selbst liest. Der Auftrag war klar, nehmt euch das Regelwerk zur Hand und lest es, auch wenn es erstmal im Englischen schwer ist, die Übersetzung kommt bald dazu, aber befasst euch selbst damit. Es kann euch keiner vorkauen in dem Sinne. Und wenn wir dann in dem, was wir lesen, Verständnisfragen haben, Schwierigkeiten, es richtig zu verstehen, wie es geschrieben ist, dann haben wir im Grunde genommen jetzt so ein Sammelwerk an Fragen, letztendlich zusammengestellt. Also die Kollegen konnten sich quasi in einer Fragendatenbank, nenne ich jetzt mal, eintragen, sodass wir das dann im Nachgang klären konnten, auch mit Hilfe über die IHF und über die NHL. Und dann gibt es halt immer wieder Online-Meetings, wo genau diese Fragen dann letztendlich geklärt werden oder weitere Fragen dann auch nochmal zur Sprache kommen, die dann entweder sofort oder im Nachgang geklärt werden können. Ansonsten muss man sagen, die Kollegen, die diskutieren natürlich auch untereinander viel. Ja, wir haben alle auch privaterseits natürlich guten Kontakt. Aber wir sind mitten in einem Lernprozess, das muss man sagen. Der Lernprozess wird in den Ligenspielbetrieb mit reingehen. Jetzt haben wir in der DL2 noch Vorbereitung. Die DL hat ja eher gestartet. Die sind quasi ja schon mitten im Spielbetrieb. Und das sei nochmal wichtig zu erwähnen, viele der Regeln sind erstmal für den Zuschauer gar nicht so zwingend erkennbar. Es gibt sage ich mal, einen Teil so von 15, 20 Regeln, die sind für die Teams sehr von Interesse, damit sie ihre Taktik auch darauf ausrichten und ihr Spiel. Aber die Dinge, die im Detail sich geändert haben, die halt wir von der Anwendung her verstehen müssen, von der Schiedsrichterei, die sind für die meisten nicht erkennbar. Und deswegen sage ich immer, das Spiel bleibt da erstmal noch das Eishockeyspiel, das wir kennen. Ja. Optisch sehen wir alle, wenn wir ins Stadion gehen, auf die Eisfläche sehen, ja, da hinterm Tor, da hat sich irgendwas geändert.
Ja.
Ansonsten schaut da alles gleich aus. Ne? Spielen tun sie auch noch wie vorher.
Thomas, ist das für dich okay, wenn wir direkt mal auf diese Hintertor?
Ja, selbstverständlich. Hau rein.
Stefan, du hast es jetzt gerade gesagt, hinter dem Tor kann man jetzt like Johnny Cash walk the line machen. Ich denke
Kostet
nur an den guten Zweck.
das auch?
Klar.
Ah, das war schon die Münze, die fiel. Alles klar.
Es ist ein Trapez hinter dem Tor, ja, aufgemalt worden ins Eis, in die normalen Linien mit rein. Erkläre jetzt mal dem Hockey-Fan, der sonst auf der Tribüne sitzt und kein gutes Haar am Schiedsrichter lässt, was es mit diesem Trapez auf sich hat, was der Torhüter darin darf und was er außerhalb dieses Trapezes nicht mehr darf.
Es ist gar nicht so kompliziert. Letztendlich heißt es, dass der Torhüter nur innerhalb dieses Trapez hinter seinem Tor den Puck spielen darf. Ja? Also wenn der sich in diesem Bereich bewegt, der Puck. Ausschlaggebend ist die Position des Pucks, das ist ganz wichtig hierbei, und nicht, wo der Torhüter steht. Also wenn der Torhüter in dem Trapez steht, aber der Puck ist noch nicht im Trapez, aber hinter der Torlinie und er spielt ihn quasi außerhalb dieses Trapezes, dann ist er die Position des Pucks nicht im Trapez und somit ist es eine Strafe. Wann der Torhüter den Puck dennoch außerhalb dieses Trapez spielen darf, ist der Fall, wenn er noch Kontakt zu seinem Torraum hat. Das gelingt dem Torhüter, der recht groß ist, der quasi einen langen Schritt hat, einen langen Arm mit einem langen Schläger, dann hätte er theoretisch die Möglichkeit, auch den Puck hinter der Torlinie außerhalb des Trapez aufzuhalten oder wegzustechen. Wie gesagt, da ist dann die Kunst zu erkennen, er hat noch Kontakt mit dem Torraum, mit seinem Torraum, mit einem Fuß, dann ist es dem erlaubt. So, das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, schon alles, was es dazu zu sagen gibt, außer du hast schon noch eine Frage.
Ja, der Hintergrund hinter dieser Regel, ist es, um das Spiel flüssiger gestalten zu wollen, damit mehr Tempo reinkommt, oder aus welchem Grund passt auch die IHF diese Regel an die NHL an?
Ja, es geht grundsätzlich quasi darum, das Spiel mit möglichst wenig Unterbrechungen zu haben. Und man muss jetzt noch dazu sagen, das durfte er aber vorher auch nicht. Hinter der Torlinie darf der Torhüter auch den Puck nicht blockieren. Ne? Das ist also blockieren. Hier geht es jetzt nur die Frage, wo darf er ihn noch spielen und wo nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so viele Situationen gab, wo der Torhüter im Eck letztendlich noch versucht hat mitzuspielen und so weit aus seinem Tor rauslief. Aber alle oder viele der Regeln, einige auf die kommen wir noch vielleicht zu sprechen, zielen eben darauf ab, dass wir möglichst wenig Unterbrechungen haben, möglichst viel Torchancen kreieren können. Und hier war halt auch das Ziel, dass der Torhüter möglichst wenig so in das Spiel eingreift, dass das Spiel möglicherweise zum Unterbruch kommt oder die angreifende Mannschaft nicht zu einer guten Torchance.
Jetzt ist es ja auch so, ja, Thomas, sorry, ich habe gesehen, du hast gezuckt, aber das muss raus aus meinem Kopf. Der Torhüter hat jetzt auch einige Regularien, wann er den Puck nicht mehr blockieren darf. Habe ich
Das ist auch
das
richtig, ja. Also
rausgelesen?
bislang war es ja so, der durfte quasi aus dem Torraum rausfahren, um einen möglicherweise zu weit vorgelegten Puck entgegenzuallen und sich draufzuwerfen. Das war bis zu einer gewissen gedachten Linie auf der Höhe der Bullypunkte ungefähr, war es ihm möglich, diesen Puck zu blockieren. Und das blieb straffrei. Jetzt ist es so, er darf eigentlich außerhalb seinem Torraum den Puck nicht blockieren. Außer er verkürzt zum Beispiel den Winkel, weil er einen Schritt rausfährt, um Schuss quasi so abzuwehren, dass der durch das Winkelverkürzen der Angreifer es schwieriger hat, dieses Tor zu machen. Und in dem Fall ist er nicht in seinem Torraum, fängt den Puck oder wehrt ihn ab, lässt ihn fallen und wirft sich dann auf den Puck, ist es ihm erlaubt, weil in all den Szenen, in denen er praktisch unter Bedrängnis ist, darf er auch den Puck weiterhin blockieren. In allen Szenen, in denen der Torhüter nicht in Bedrängnis ist, muss er den Puck weiterspielen. Also wir stellen uns vor, da kommt ein relativ langer Puck von der blauen Linie auf ihn zu. Er hätte die Möglichkeit, diesen Puck weiter zu spielen. Unterlässt dies aber, blockt den Puck. So hat der Schiedsrichter ihm eine Strafe auszusprechen. Müssen wir natürlich auch immer sagen, eine Abwägung dessen, dass wirklich kein Druck auf ihn erfolgte. Ein bisschen Fingerspitzengefühl müsste der Schiedsrichter mitbringen, ist ganz klar. Aber wenn ich halt merke, ein Torhüter nutzt es immer wieder, um das Spiel zu unterbrechen und dann habe ich halt eben als Schiedsrichter die Möglichkeit, ihm auch zu bestrafen.
Bevor der Thomas auch wieder mit am Podcast teilnehmen darf, weil er grinst schon. Gehen wir nochmal ein Gedankenspiel. Du hast gerade den Puck von der blauen Linie angesprochen. Jetzt gibt es eine 1 auf 0 Kontergelegenheit für eine Mannschaft. Der Torhüter fährt raus, Manuel Neuer mäßig, fährt dem ja, Stürmer entgegen und dieser schießt und der Torhüter kommt dran und fängt den Puck mit der Fanghand. Strafe oder nicht? Er ist außerhalb seines Torraums.
Er hat den Winkel verkürzt sozusagen, dann ist ihm das
Das
gestattet.
zählt dann tatsächlich, auch wenn er auch weiter wie die Bulli-Punkte, sagen wir jetzt mal.
Nein, 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 nein. Also unter Winkel verkürzen verstehen wir schon unmittelbar an seinem Torraum diesen Meter, diesen
Also
Schritt
er darf
raus.
jetzt keine 15 Meter nach vorne fahren
Nein, nein,
und den
genau.
Puck dann fangen, auch dann ist es eine Strafzeit.
Korrekt, ja.
Okay, so Thomas, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei den nächsten 40 Minuten des Podcasts. Ich habe abgearbeitet, ich bin raus.
So lange werden wir natürlich nicht brauchen. Was mich natürlich interessieren würde, wie könnt ihr das dann auch zu den Spielern tragen, beziehungsweise an das, auf das Feedback derer eingehen? Sowas wie, die verstehen diese Regelung, die finden sie für gut oder der ein oder andere Spieler versteht sie vielleicht nicht. Wie bringe ich denen das nahe? Weil das Kommunizieren ist ja, denke ich mal, das A und O auch des Schiedsrichterwesens, dass ich denen das irgendwie auch bewusst mache und sage, Junge, das ist jetzt seit neuestem so.
Ja, also in erster Instanz habe ich mit der Liga erstmal die sportlichen Leiter und die Coaches, also die Trainer der Mannschaften abgeholt, um die wichtigsten Themen zu vermitteln. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Lage können wir nicht in die Kabinen gehen und es direkt machen. Ja, es ist auch eine Frage, wer macht das am Ende? Wir könnten das die Schiedsrichter der Standorte machen lassen, aber wie eingangs erwähnt, wir sind in vielen Themen selbst noch im Unklaren. Deswegen wäre es relativ schlecht gewesen, dass wir hier Dinge schon in den Kabinen ansprechen, wo es am Ende heißt, ja, am Standort A ist es so erzählt worden und am Standort B ist es anders erzählt worden. Darum machen wir das jetzt so ein bisschen bei Learning by Doing. Ja, also die Schiedsrichter sind angehalten. Natürlich Fragen jetzt in den Vorbereitungsspielen möglichst kurz und knapp, aber vielleicht auch in den Drittelpausen dann nochmal zu vermitteln. Wir haben ein paar Themen an Regeln, wie zum Beispiel, es gibt Regeln, bei denen sich der angreifende Center-Spieler die Seite des Anspiels auswählen darf. Und das merkt man dann doch relativ schnell, wie gut das funktioniert, also wie gut auch die Spieler begreifen, okay, wir haben hier was Neues. Der Linesman fragt mich, will ich links oder rechts haben? Und dann reicht ein kurzer ja, Stick-Check in die eine Richtung. Da weiß der Linesman, okay, der will rechts vorm Tor. Und das funktioniert hervorragend gut. Ihr könnt euch vorstellen, im Vorfeld zu so einer neuen Regel machen sich die Kollegen Mords den Kopf. Was ist, wenn der nicht wählt? Was machen wir, wenn er zu lange braucht für die Wahl? Wenn er sich nochmal umentscheidet? All diese Dinge aktuell erkennen wir aus den Spielen, dass wir uns da zu viel Gedanken gemacht haben, weil es wirklich ganz smoothie umgesetzt wird. Ja.
Klar, neue Regeln birgen immer natürlich auch Chancen und Risiken. Die Bedenkenträger sind da groß. Aber gibt es denn in eurem Kreise eine Regel, die ihr besonders unterstützt, die ihr super supportet oder vielleicht auch eine, wo ihr sagt, naja, die sollte man vielleicht noch überdenken, vielleicht in der Zukunft?
Ja, es gibt zum Beispiel für mich hervorragend, dass das endlich im Regelbuch steht. Wir hatten ja über lange Zeit diese Debatte, jeder Spieler ist für seinen Stock verantwortlich. Ja? Also die hohe Stockregel, die ja bis vor 2 Jahren, korrigiert mich, glaube ich, immer mit einer großen Strafe geahndet wurde, wenn eine Verletzung vorlag. Ja? Und für eine Verletzung war dann der Maßstab auch das leichte Bluten an der Lippe. Und ich glaube, jeder, der beim Eishockey lang genug zuschaut, kann dann irgendwo nicht verstehen, warum vielleicht ein Bandencheck, wo einer liegen bleibt, eine 2 plus 10 ist, sage ich mal, vereinfacht. Ja. Und dann ist so ein Zufallstreffer mit einem Stock im Gesicht eine große Strafe und der Spieler geht duschen. Das steht nicht in Verhältnismäßigkeit. Und hier gibt es eben ganz wichtig zu wissen, zum Beispiel die neue Regelung eines sogenannten Follow-through-Falls. Und zwar geht es hier darum, dass wenn ein Spieler einen ganz normalen Schuss macht, ja, und hierbei seinen Stock, weil er das ja tun muss, nach hinten ausholt und trifft hierbei zufällig einen Gegner mit hohem Stock, verletzt sie möglicherweise hierbei, ist es halt als Unfall zu erkennen. Gleiches, wenn er den Schuss dann ausführt und der Stock nach vorne wegschwingt, ja, weil das tut er auch in der normalen Schussbewegung und trifft hierbei, sage ich mal, einen tiefen Verteidiger, der den Puck wegstechen will, auch im Gesicht und verletzt ihn hierbei. Auch das würde dann jetzt als Unfall zählen und nicht als dieser bislang Fall, du bist verantwortlich für deinen Stock, pass auf, was du machst. Also wir gehen quasi her und sagen, Moment mal, wenn der das tut, was er tun muss im Spiel, diesen Schuss setzen oder diesen Pass und vermeintlich dabei sein Gegner trifft, dann ist das eben straffrei. Erkenne ich allerdings, dass er schon bewusst gesehen hat, der kommt jetzt und ich schwinge den mit Absicht extra weit
Ja.
nach vorne aus, um ihn zu treffen. Da sind wir natürlich wieder beim Straffall. Aber wir werden natürlich sehr häufig solche Themen in der kommenden Saison vielleicht auf dem Eis sehen, wo dann natürlich der Zuschauer sagte, was ist denn jetzt los? Der blutet wie, ich lasse es mal, also wie, was sonst zahle ich was ins
Wie Schwein.
Phrasenschwein? Ja, danke. Und es kommt ja keine Strafe, wie kann denn das sein? Das wäre eben genau dieser Follow-through-Fall, von dem ich jetzt erzählt habe. Den finde ich also wirklich sehr gut, dass er ins Regelbuch gekommen ist. Und dann würde ich mal sagen, gehe ich mal kurz auf die Themen ein, die wir per Video neu prüfen dürfen.
Ja, mach das mal.
Du
Das
möchtest das,
Thema
Felix.
Regelbuch, das ist so ein interessantes. Ich habe mich da auch so wirklich mit befasst. Deswegen, ich könnte 4 Stunden Podcast machen und wäre mit meinen Fragen immer noch nicht durch. Aber Videobeweis, du sprichst das jetzt gerade an. Wir waren jetzt gerade aber auch schon beim hohen Stock. Ein mögliches Strafmaß für einen hohen Stock ist ja die 2 plus 2.
Korrekt.
Genau. Bei dieser 2 plus 2 ist es ja seit diesem Jahr neu, dass der Schiedsrichter zum Videobeweis gehen kann und das Ganze nochmal überprüfen darf, ob das jetzt halt wirklich eine 2 plus 2 Strafe war oder nicht. Und im Fall dessen oder nicht, kann er die Strafe ja zurücknehmen. Kann er die Strafe komplett revidieren, dass der Spieler A, der diese Strafe bekommen hat, gar keine Strafe bekommt oder kann er sie nur auf normale 2 Minuten minimieren?
Also in diesem Fall, 2 plus 2 hoher Stock mit Verletzungsfolge, hat der Schiedsrichter, wie du erwähnt hast, die Möglichkeit, zum Video zu gehen, um dies zu überprüfen. Er muss dies nicht in diesem Fall. Wir kommen später noch auf den Muss-Fall zurück. Das ist der Kann-Fall. So, und im Kann-Fall, wenn er dann erkennt, oh, ich habe mich getäuscht, das war der Stock vom eigenen Mitspieler, der den traf, oder der Puck. Oder der fiel unglücklich in die Bande. Ich dachte, der Stock war eigentlich der ausschlaggebende Maß für die Verletzung. Also im Grunde genommen, wenn er eine klare Wahrnehmungstäuschung im Video erkennt und quasi seine Entscheidung komplett widerlegen kann, dann wird in dem Fall der Spieler straffrei rausgehen. Ja, also gibt es statt der 2 plus 2 dann eben die Annullierung der Strafe. So, der andere Fall wäre dann der Muss-Fall, also wann müssen wir prüfen? Und der ist vereinfacht gesagt, in allen Fällen, in denen der Schiedsrichter eine große Strafe für ein Vergehen letztendlich ausspricht. In den Fällen geht der Schiedsrichter auch zum Videobeweis und prüft seine Entscheidung auf dem Eis. Und hier auch ist quasi verlangt, dass der Schiedsrichter komplett was sehen muss, was ihn seine Entscheidung auf dem Eis widerlegt, ja, um dann zu sagen, okay, da lag ich falsch. Und in dem Fall dürfte er nur auf die kleine Strafe zurückgehen. Also die große Strafe kann nie komplett weggenommen werden. Die wird nur auf ein Mindestmaß von 2 Minuten zurückreduziert. Selbst wenn er komplett falsch gelegen wäre, aber wir müssen hier ganz klar davon sprechen, dass wie ihr habt, ne, der Schiedsrichter erkennt ein Vergehen auf dem Eis, sagt, okay, das ist eine große Strafe. Und jetzt geht es nur darum zu überprüfen, ist das korrekt und wie ist das korrekt, ganz das ist das Strafmaß im Detail, weil wir haben viele Strafen, da gibt es eine 5 ohne Spieldauer, eine mit Spieldauer und die Matchstrafe wird es auch wieder geben, die man letztendlich aussprechen darf. Und das gilt es dann letztendlich in dem Videobeweis klar festzulegen. Und im Anschluss wird das konkrete Strafmaß ausgesprochen. Also die große Strafe in der Überprüfung soll einfach auch dazu führen, dass die möglichst faire Entscheidung getroffen wird, schon mal im Spiel. Ja? und dass halt hier keine Fehler entstehen und dass man auch, sage ich mal, am Ende die Akzeptanz auf dem Eis findet, ja, okay, der hat sich das auch nochmal angeschaut. Und das möchte ich jetzt auch noch zum Abschluss sagen. Die Schiedsrichter sind angehalten, es in derselben Geschwindigkeit anzuschauen wie auf dem Eis wahrgenommen. Also nicht in der Zeitlupe möglicherweise etwas zu suchen, was mich dann auf die Idee bringt, oh, der ist verkantet und selbst in die Bande gefallen. Solche Einflüsse soll der Videobeweis nicht nehmen, weil da stellen wir eigentlich über die Jahre auch fest, gibst du 20 Experten, gemischt aus Trainer, Spieler und Schiedsrichtern, Videomaterial an die Hand und sagst, was ist denn das für dich? Dann kommt von keiner Strafe bis große Strafe alles Mögliche als an Antworten. Und das resultiert eben aus dem, dass du Dinge dir in Zeitlupe anschaust, die dann weniger hart aussehen oder auf einmal Gründe gesucht werden für einen Freispruch, Gründe gesucht werden für einen schweren Schuldspruch. Und für uns muss klar sein, nee, ich schaue mir die Szene nochmal an, wie ich sie auf dem Eis wahrgenommen habe, in derselben Geschwindigkeit, um am Ende zum Ergebnis zu kommen, ich lag richtig oder ich lag komplett falsch.
Also keinen zweiten Kölner Keller wie in der DFL. Aber du hast ja gesagt, unterm Strich Schiedsrichter sind ja auch Menschen, jetzt abseits von den neuen Regeln. Wenn dir als Leiter Schiedsrichterwesen DL2, wenn dir jetzt auffällt und sagt, na, der Kollege hat die komplett neue Regel jetzt völlig falsch angewendet, wie darf ich mir das vorstellen? Wie kommunizierst du das dem? Weil du musst ja dafür sorgen, dass es beim nächsten Mal richtig anwendet. Einfach Hörer in die Hand nehmen und sagen, Kollege war falsch, oder wie
Gleich
sieht
rausschmeißen.
Manöverkritik aus?
Nein, klar, wir arbeiten sowas aber nicht nur unter den Kollegen und mir aus, sondern wir müssen ja aus diesen Fehlern speziell in der Saison, also das wäre dann wirklich ein Anwendungsfehler, sage ich mal, müssen wir für alle lernen. Das heißt, sowas nehme ich dann natürlich in unsere alle 14 Tage stattfinden oder ja, heuer wird es wahrscheinlich auch 14 Tage stattfindenden Meetings mit den Referees raus, damit wir halt Gesamt davon lernen. Ne? Also hier haben wir folgende Szene. Der Schiedsrichterkollege hat so und so entschieden, das Regelwerk hätte eigentlich was anderes gesagt. Diese Fälle sind aber wirklich, also hoffentlich auch mit dem neuen Regelwerk, laufen gegen null, so eine komplette Falschanwendung einer Regel. Dann geht es natürlich vielmehr um die Fälle, wo wir sagen, wie hätten wir es denn gern, damit wir alle so auf einem einigermaßen gleichen Level sind, damit wir eben die Thematik wegkriegen. Jeder macht so sein Ding ein bisschen für sich. Der Schiedsrichter an dem einen Spielort lässt mehr zu wie der andere. Also so auf dem gleichen Maß eines Levels zu kommen. Dafür sind diese Meetings auch wichtig. Aber was du speziell gemeint hast, ja klar, also A muss es mir auch auffallen, das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Ja, ich kann da nicht alle 7 Spiele des Spieltags komplett reviewen. Ich kann Szenen, also die Szenen, die zu einer Strafe geführt haben, die Torentscheidungsszenen und auch die im Video überprüften Szenen alle im Nachgang anschauen und das tue ich auch. Aber um so ein ganz einheitliches Bild von einem Spiel zu bekommen, müsste ich es ja komplett reviewen und dafür fehlt es auch mir die Zeit. Da möchte ich eigentlich noch kurz erwähnen, dass da halt die DL den großen Vorteil dieses Game Centers hat. Das haben ja auch alle schon mal gesehen. Da sitzen ja Leute, die im Grunde genommen live zu den Spielen alle wichtigen, markanten Punkte letztendlich rausarbeiten und ja, tracken. Und das haben wir halt in der DL2 natürlich nicht.
Jetzt haben wir noch meines Erachtens drei große Punkte, die erklärungsbedürftig sind. Das sind einmal das Strafmaß bei den Checks, sprich gegen den Kopf bzw. in den Nacken, gegen die Bande und Check von hinten. Da wird es dieses Jahr auch ein neues Strafmaß geben, was letztes Jahr so nicht angewandt wurde.
Ja,
Magst du?
richtig. Beim Check zum Kopf haben wir quasi keine 2 plus 10 mehr. Überhaupt werden wir relativ wenig 10-Minuten-Strafen in der in den kommenden Spielzeiten hören. Es sind viele Strafmaßregeln verbunden mit einer 10-Minuten-Strafe anders geregelt worden. Speziell jetzt beim Check zum Kopf haben wir zum Beispiel oder haben die Schiedsrichter nur noch die Möglichkeit zwischen einer 2-Minuten-Strafe und einer Matchstrafe zu wählen. Dazwischen haben wir gar keine Möglichkeit mehr. Ja, das heißt, also entweder ich erkenne, und da müssen wir jetzt verstehen, dass im Grunde genommen der Check zum Kopf jetzt ein Clean Hit to the Head sein muss. Also im Grunde genommen alles, was vorher den Körper irgendwie getroffen hat, also von der Schulter abgerutscht in der Folge zum Kopf, ist kein Clean Hit. Es geht also um diese Hits, wo jeder erkennt, da war der Kopf irgendwie unten vom Spieler und es war von dem gegnerischen Spieler nur ein Ziel, diesen Kopf zu treffen. Ja, das ist der Clean Hit to the Head. Und je nachdem, wie dieser ausgeht, hat dann der Schiedsrichter eben nur noch die Strafmaß, die Wahl zwischen Strafmaß, kleine oder Matchstrafe. Beim Check von hinten ist es so, dass die 2 plus 10 auch nicht mehr möglich ist, ja. Und hier haben wir auch nur noch die große plus Spieldauer zur Auswahl oder die Matchstrafe. Also da ist auch quasi der Ansatz, es ist ein Foul, wo sich der Gegner nicht wehren kann, ja, und da geht man dann eben auf die größeren Strafen zurück.
Jetzt muss ich kurz einhaken. Kannst du dem Zuhörer den Unterschied zwischen einer Spieldauerstrafe und der Matchstrafe erklären? Weil die Spieldauer ist ja im umgangssprachlichen Gebrauch. Adios, du hast Feierabend. Du weißt, wo die Dusche ist, den Weg findest du alleine.
Ja, es macht bei uns jetzt nicht so groß den Unterschied, um ehrlich zu sein. Das war zu Zeiten, als die großen Strafen noch nicht in den Disziplinarausschuss wanderten, wichtig, weil die Matchstrafe eigentlich dann nur in den Disziplinarausschuss gewandert ist, ja. Oder halt in ein Entscheidungsgremium, welches darüber bestimmt hat, ist der Spieler länger wie ein Spielsperre genau, gesperrt oder nicht. Also Umkehrschluss, früher war die Spieldauer im Grunde genommen Ausschluss aus dem Spiel und nicht zwingend eine Spielsperre im Anschluss. Und bei der Matchstrafe war mindestens ein Spielsperre danach oder mehr, was zu verhandeln galt. So, ich sage jetzt, also wie eingangs erwähnt, der Unterschied ist bei uns in der Liga eben nicht so gegeben, weil auch weiterhin die 5 plus Spieldauer oder die große Strafe, die zu einer Spieldauer führt und die Matchstrafe in den Disziplinarausschuss gehen wird und in beiden Fällen im Grunde genommen darüber nochmal entschieden wird, wie lange der Spieler vielleicht on top noch eine Strafe bekommt.
Und dann haben wir jetzt halt noch einmal das 3D-Abseits, heißt das, glaube ich, im Fachjargon. Und die Powerplay-Situation in den letzten 5 Spielminuten, dass wir da noch jeweils ein, zwei Sätze ganz kurz verlieren, dass der Fan da auch informiert ist.
Zum 3D-Abseits sei nur gesagt, dass letztendlich immer wichtig war, dass der Spieler, der den Puck in die Angriffszone führte, quasi, also der Puck musste mal als erstes in der Angriffszone sein, Entschuldigung, so muss ich es richtig sagen. Und der mitlaufende Spieler, der auch in die Angriffszone reinläuft, der musste noch mindestens seinen Schlittschuh auf dem Eis auf der blauen Linie haben in diesem Moment. So, und dann gab es eben die Szenen, in der der Schlittschuh nicht auf dem Eis war, aber noch auf Höhe der blauen Linie. Und letztendlich dafür sorgten, dass Abseits gepfiffen wurde, weil die Regel sagte, der Schlittschuh muss auf dem Eis sein. Und wie wir auch schon vorher gesagt haben, die NHL hat ja bei den Challenges auch das Abseits, was quasi geprüft wird mit der blauen Linientechnik. Und da kam es ja dann zu den Fällen, wo dann ganz genau hingeschaut wurde, war der Schlittschuh am Eis oder nicht. Und man kam halt dann zum Schluss, das ist eigentlich Quatsch. Also selbst wenn der in der Luft ist, der Schlittschuh, ist er noch onside, nicht offside. Und was ändert das jetzt für uns in Deutschland aktuell? Das ändert eigentlich nur so viel, dass der Linienrichter möglichst genau auf der blauen Linie stehen muss bei der Abseitsentscheidung, um eben das auch noch gut einschätzen zu können. Aber wir werden es auch in einer Kameraposition, so wie wir sie kennen, nicht zwingend auflesen können, weil wir ja da letztendlich die Perspektivenverzerrung haben und so weiter. Also letztendlich gilt hier nochmal mehr das Vertrauen auf den Linesman, der genau auf der blauen Linie steht, das richtig einzuschätzen. Und er hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, selbst wenn er nicht auf dem Eis war, er war zumindest noch mit dem Schlittschuh auf Höhe der blauen Linie. Und dann ist noch kurz erwähnt, dass wenn der Linienrichter oder die Linesperson, wie es jetzt neu im Regelbuch heißt, ja, wir reden nicht mehr vom Linienrichter, die einen Abseits anzeigt, sprich einen Vorteil laufen lässt, dann war es nötig, mindestens die blaue Linie zu erreichen, um dieses Abseits aufzuheben. Und auch da hat die Regel, oder die sagt weiterhin, der Schlittschuh muss in dem Fall auf der blauen Linie sein, weil man verhindern will, dass vielleicht irgendwelche Spieler hier im Kung-Fu-Sprung quasi die Zone verlassen, weil sie in der Luft quasi den Schutzschirm dann auch auf die blaue Linie bringen. Also hier muss definitiv der Kontakt zur blauen Linie sein, um ein mögliches angezeigtes Abseits aufzuheben. Das zweite Thema war noch, Felix?
Genau, es war nur noch die Powerplay-Regelung in den letzten 5 Minuten des letzten Drittels, glaube ich.
Du meinst das mit den Strafen ersetzen?
Richtig, richtig, genau, mit der Strafaufhebung. Du merkst, ich bin richtig vorbereitet. Ich habe
wunderbar
auf die neuen Regeln. Ich kann es auch erklären, glaube ich.
Ja, nein, alles gut. Also, auf was du raus willst, ist, dass möglicherweise ab der neuen Saison vielleicht eine 1-Minuten- oder 3-Minuten-Strafzeit auf der Uhr erscheint.
Richtig, genau. Was für den Eishockey-Fan vielleicht etwas ungewöhnlich.
Genau. Also in den letzten 5 Minuten und auch in der Verlängerung sei gesagt, dass wenn es zu einem der folgenden Fälle kommt, bei Team A kriegt einen Spieler 2 Minuten Strafe und bei Team B kriegt ein Spieler 5 Minuten. Dann würde es nach alter Regel so weitergehen, 4 gegen 4, und nach 2 Minuten kommt der Spieler von Team A aufs Eis zurück und man hat 3 Minuten Überzahl. So, der Gedanke bei der neuen Regel ist, wenn ich jetzt nur noch 4 Minuten zu spielen habe, dann, Entschuldigung, 3 Minuten, das ist besser erklärt, dann, und der wird nach 2 Minuten zurückkommen, dann hätte ich nur noch einen 1 Minuten Überzahl. Mhm. Wenn wir nach der neuen Regel gehen und wir ziehen von den 5 Minuten jetzt die 2 Minuten ab, dann wäre der fairere Fall, er hat die 3 Minuten, die er eigentlich später erst hätte, aber zu der kommt es vielleicht nicht mehr, hat er sofort. Ja? Also er kommt sofort in sein 3 Minuten Überzahlspiel. Und dasselbe machen wir, wenn es bei Team A 2+2 für einen Spieler gibt und auf der anderen Seite 5, dann ziehen wir die 4 Minuten von den 5 Minuten ab und es kommt zu einem sofortigen 1 Minuten Überzahlspiel. Und das immer in den letzten 5 Spielminuten oder in der Folge einer Verlängerung, völlig unabhängig dessen, wie vorher die Spielstärke auf dem Eis war. Also wenn die schon 4 gegen 5 gespielt haben, wird es zu einer 3-5-Situation kommen, als Beispiel. Genau, das ist auch komplett neu und auch neu zu verstehen, was da passiert. Und auch da sei noch erwähnt, die viele Stadionanzeigen können das nicht darstellen mit der 1 Minute und mit der 3 Minuten Strafe. Und wir sind jetzt so übereingeblieben, dass die 5 Minuten dennoch eingeblendet wird und dann über den Stadionsprecher entsprechend kommuniziert wird, dass diese Strafzeit platzhaltend für 1 Minute oder die 3 Minuten steht und der Spieler eben nach der Zeit zurückkommt. Genau.
Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir haben jetzt in dieses neue Regelwerk mal ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, aber ich glaube, es ist gar nicht so viel komplizierter wie ein anderes Regelwerk, es ist einfach nur neu, aber ich glaube, auch da wird es relativ schnell dem Fan auch Basis geben, zu schimpfen, glaube ich.
Wenn wir noch die Zeit finden, ich hätte noch eine Regel, die ich gerne erklärt hätte, weil die, glaube ich, schon auch für einen Fan erstmal, was passiert denn da gerade auf dem Eis? Es gibt quasi die Regel, wann die verteidigende Mannschaft nicht wechseln darf.
Oh ja, korrekt.
Oh ja, aber ja, genau, das hatten wir vorher, als wir es angesprochen haben, vergessen.
Ich möchte es kurz fassen. Also es gibt den Fall, ein verteidigender Spieler verschiebt sein Tor in unabsichtlicher Art und Weise, sodass der Schiedsrichter sagt, das war keine Absicht, es gibt keine Strafe, aber du hast dafür gesorgt, dass das Spiel unterbrochen wird, weil du dein Tor verschoben hast. In diesem Fall darf sein Team nicht wechseln, keine Auszeit nehmen und das angreifende Team darf sich die Seite des Anspiels aussuchen. Das ist der eine Fall. Nebenbei erwähnt, es gibt auch kein Powerbreak, wenn es anstehen würde, ne? Gut, der zweite Fall ist der Fall, ein Team der angreifenden Mannschaft spielt vor der roten Mittellinie den Puck Richtung Torhüter. Also ich sage jetzt mal vereinfacht einen Icing-Puck, weil vor der roten Mittellinie der Puck gespielt worden ist. Richtung dem gegnerischen Torhüter, der Torhüter fängt den Puck und gerät sofort unter Druck durch den Gegner, weil die Außenstürmer voll reinfahren und hält den Puck jetzt fest. Dann ist ausschlaggebend, der Puck kam vor der roten Mittellinie und der Torhüter hat den Puck blockiert, weil unter Druck. Auch in dem Fall hat er für den Unterbruch gesorgt. Also hier ist der Sinn, möglichst den Puck weiterzuspielen, um das Spiel am Laufen zu halten. Aber nein, er hat das Spiel durch das Festhalten des Pucks unterbrochen. Kein Wechsel für seinen Spielern möglich, keine Auszeit, angreifendes Spiel Team darf sich dann einen Anspielpunkt auswählen und Powerbreak-Geschichte. So, und dann haben wir noch den dritten Punkt. Muss ich kurz schmecken, weil, kleinen Moment mal, haben wir gleich.
Währenddessen, es gibt ja sogar, habe ich auch schon live gesehen, in einem Playoff-Spiel, gab ja sogar mal Penalty wegen absichtlichen Torverschiebens, aber das ist relativ selten.
Kann mich da, glaube ich, an Steve Pinizzotto erinnern,
Auch mal.
Thomas. Kann das sein?
Auch
Ich
mal.
glaube, es war Pinner, der Richtung Tor gefahren ist und gesagt hat, wisst ihr was, ihr nicht.
Also, da muss man sagen, hat die alte Regel gesagt, absichtliches Torverschieben in den letzten 2 Spielminuten führt automatisch zum Penaltyschuss. Auch die Regel hat sich geändert, aber das wäre jetzt sehr ausschweifend, wenn ich das erklären müsste. Vor allen Dingen, denke ich, diese Szene wird noch alle 1000 Spiele mal vorkommen, wenn überhaupt. Ja. So, das Torverschieben haben wir gesagt, das mit dem Puck, der auf ihm unterwegs ist. Genau, ja gut, das alte war, wie gehabt, nach einem Icing. Wenn ich als Team ein Icing
Selbstverständlich.
verursacht habe, und das habe ich jetzt deswegen gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil schon fast selbstverständlich ist, ne? Nach einem Icing-Spiel darf ich auch nicht wechseln, habe auch keine Möglichkeit, die Auszeit zu nehmen. Und das angreifende Team darf jetzt die Seite des Anspiels auswählen. So, jetzt haben wir das auch noch auf die
Haben
Reihe gebracht.
die jetzt aber, glaube ich, alle eklatanten Änderungen für die neue Saison abgearbeitet und der Fan sollte jetzt eigentlich im Bilde sein, wann er schimpfen darf ab dem 1. Oktober und wann nicht, oder Thomas?
Ich denke schon, alles neu macht der September. Jetzt sind wir aufgeklärt, auch ohne Dr. Sommer.
Das wird teuer. Das
Das
wird
wäre
teuer.
teuer. Boah. Ja, Stefan, vielen Dank für die sehr ausführliche Darstellung der neuen Regeln. Ich denke, jetzt dürften alle Fragen beantwortet sein. Wenn doch noch was offen ist, schreibt uns, wir stellen die Fragen direkt weiter.
Ja, ich glaube tatsächlich, mehr über die Saison merken, dass noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Vielleicht hören wir uns eher während der Saison wieder als gedacht.
Ja, gerne. Du,
Aber
immer willkommen.
die wichtigsten Dinge sind mal erwähnt. Also die für den Zuschauer erstmal so ersichtlich sind im Spiel, dass irgendwas anders ist. Drumherum wird noch viel mehr passieren. Mein Appell nach draußen ist einfach, gebt auch dem Schiedsrichterteam die Zeit, sich an das alles neu zu gewöhnen. Und wenn es mal ein bisschen länger dauert in der Entscheidungsfindung, dann hat das seine Gründe. Genau.
Können wir vielleicht so ein paar Aufkleber rausbringen? Mein Freund ist Schiedsrichter.
Ja, so weit will ich es gar nicht treiben,
Ich höre dann
aber.
fürs Auto hinten Schiedsrichter on board. Da
Ja,
ist
genau.
direkt irgendwann mal ein Punkt drin.
Bremse auch für Schiedsrichter.
Nee, nochmal vielen Dank. Bin immer gern bereit, Aufklärungsarbeit in die Richtung zu leisten, um mehr Verständnis für die Schiedsrichter aufzubringen. Und in diesem Sinne danke für die Einladung und hoffe auf bald mal wieder, in welcher Form auch dann immer.
Sehr gerne, dann vielen Dank und Felix, bis zum nächsten Mal, richtig?
Bis zum nächsten Mal, Stefan, das wird mit Sicherheit kommen und dann wünschen wir dir natürlich jetzt aber einen schönen Feierabend.
Ich danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke, ciao. Thomas, dann lass uns doch noch ganz kurz ein Roundup über die Liga machen. Hast du da noch Lust drauf oder?
Selbstverständlich. Ich habe mir ja extra meine Phrase aufgehoben kurz vor Schluss. Ich habe ja gesagt, ich schaue mir mal ein paar Teams an aus der Vorbereitung, so ein paar Highlights oder so ein bisschen, wie ist wer drauf. Generell zum Thema Vorbereitung und Trainingsweltmeister dazu habe ich immer ganz gerne den Spruch, mancher ist ja schon als Tiger gestartet und als Bettvorleger geendet. Also der wird jetzt teuer. Ich schmeiße jetzt schon den Euro gleich rein. Denk da an ein Team, was richtig gut drauf ist. Die werden allerdings nicht als Bettvorleger enden oder als Schoßhündchen. Man weiß jetzt wahrscheinlich, wer gemeint ist. Richtig gut drauf fand ich die Kassel Huskies. Nicht, weil sie jetzt 7-4 gegen Tilburg gewinnen. Das ist, denke ich mal, Standard. Aber schau mal, Jamie McQueen, 4 Spiele, 7 Tore. Der hat richtig Bock drauf. Also im Moment, da geht richtig was. Also.
Ich glaube auch, dass bei Kassel dieses Jahr ein Aspekt mitspielen wird. Es ist einmal die sportliche Qualität. Ich denke da an einen Hans Detsch, an einen Timo Gams, an Jamie McQueen, plus die, die ihre Verträge verlängert haben, die schon lange in Kassel spielen.
Ja.
Und das kombiniert mit, glaube ich, einem extrem hohen Teamgeist, wenn man Social Media verfolgt, die sind alle irgendwie immer in so einer Gruppe. Du wenn du irgendwo einen Post siehst, das ist immer Timo Gams und Hans Detsch und vier, fünf Leute. Du siehst da wirklich so ein Teamgefüge. Und ja, jetzt schmeiße ich nochmal. Die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Nur ich glaube momentan, dass in Kassel die Glieder alle gleich stark sind. Und deswegen, aber wir werden da in 2 Wochen nochmal drauf sp zu sprechen kommen. Kassel. Ja, die werden alles daran setzen, den Frankfurtern die Mission Aufstieg mal gehörig zu vermiesen.
Und da ist ja die Vorbereitung alles andere als rund. Also das erste Spiel vom neuen Coach, Bruce Huber, gleich mal 1:5 gegen seinen Ex-Club verloren. Danach dann Spielausfall, Corona-bedingt, gegen Landshut. Das hat es dann nicht gegeben. Jetzt am Wochenende hätte man in Dresden spielen wollen, sollen zur Vorbereitung. Gab es auch nicht. So kannst du einem neuen Trainer nicht die Chance geben, das Team kennenzulernen, Abläufe zu generieren oder sage jetzt mal, einfach nur die Reihen sich mal kennenzulernen. Das ist
War
natürlich.
es Dresden? War es nicht Landshut?
Ja, das Landshut-Spiel war schon abgesagt, vergangenes
Ach so.
Wochenende, jetzt kommendes, je nachdem, wann der Hörer uns hört,
Ach
hätte man
so.
noch zusätzlich in Dresden spielen sollen und das gibt es jetzt auch nicht. Also da ist der Start natürlich jetzt sehr holprig. Ein bisschen anderwo Sand im Getriebe ist er noch in Tölz, klar, mit ka kleinem Kader jetzt gespielt. Gegen zwei Oberligisten, gegen Rissasee und Deggendorf. Eins gewonnen in nach 60 Minuten, gegen Deggendorf verloren. Beides mal kleiner Kader. Aber da mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Also so holprige Vorbereitung unter Godett ist jetzt nicht das Neueste. Das muss noch gar nicht sein.
A, das und B, ja, ich glaube, ich würde da tatsächlich die Tölzer auch gar nicht mal ab Spieltag 1 auf dem Schirm haben. Gibt den, die hatten jetzt einen Umbruch, da sind viele Stützen weggefallen. Und ich glaube auch jetzt mit den Vorbereitungsspielen, das kriegst du noch nicht so hin. Vor allen Dingen ist in Tölz auch immer noch Ungewissheit. Spielen wir denn, oder was heißt spielen wir? Spielen die Tölzer zu Hause? Spielen sie vor Zuschauern? Spielen sie ohne Zuschauer? Werden Karten verkauft oder nicht? Oder wie oder was? Das ist natürlich auch nicht für den Sportler nicht förderlich, aber ich würde mal sagen, spätestens ab Spieltag 10 ist mit den Tölzern zu rechnen. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und alles andere würde ich jetzt halt mal so erstmal stehen lassen. Was ich aber noch sagen möchte, nachdem ja Zach O'Brien und Markus Power Landshut verlassen haben, hat Landshut jetzt hat den ehemaligen Augsburger aus Österreich zurückgeholt, Zahir Gil. Und wer da den Spieler gesehen hat in dieser, ich glaube, es war diese phänomenale Saison, Champions Hockey League, die Augsburg gespielt hat, der weiß auch, was der drauf hat oder auch die Playoff-Serien. Deswegen den nach Landshut zu holen, aus Villach kommen, glaube ich, genau, war jetzt, glaube ich, nicht der schlechteste Zug. Da kannst du zumindest jetzt mal auf dem Papier einen von den beiden Wonder Twins ersetzen. Und
Ja.
Landshut ist zumindest wieder auf dem Stand, wo sie waren, bevor Markus Power und Zach O'Brien gegangen sind.
Zumindest nominell und was die Kontingentspieler betrifft.
Richtig,
Ein
richtig, das meine ich
Spieler
auch.
letztes Jahr bei den Adlern in Villach 40 Punkte gemacht. Jetzt würde ich die österreichische Liga auf jeden Fall mit der DEL2 mindestens gleichsetzen.
Oh, ich glaube, da kriegst du Probleme mit Österreich, wenn du die nur mit der,
Kann
nur
schon
mit
sein, ja. Ich habe mir mal ein Spiel da angeschaut. Ich fand es jetzt nicht so. Wobei es war sogar Villach gegen Klagenfurt. Also Kärnten Derby, das geht immer, zumindest von der Stimmung, aber wir schweifen ab. Du hast gerade die Wonderzwillinge angesprochen. Gerade dieser Fakt, das finde ich, dass auch, obwohl du zwei starke Spieler dazu bekommen hast, heißt das nicht, dass die wirklich auch so harmonieren, wie es die beiden, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche, Zwillinge getan haben. Weil da
Ja.
konntest du. Egal wen daneben stellen, die Reihe hat einfach funktioniert. Stellen einen U23-Spieler dahin, stell jemanden hin von der Tribüne, der läuft ja einfach mit.
Ein
Weißt du,
Thomas mit dem Laufpinguin.
ich hätte da auch noch ein Tor gemacht, irgendwie. Nein, Spaß beiseite. Das hätte funktioniert. Ob und wie hier diese Puzzleteile sich aneinander fügen, in welcher Konstellation auch immer. Es ist nicht ausgeschlossen, aber das muss erstmal passen.
Aber auch Landshut wird seinen Weg gehen. Ich bin immer ein Fan von Teambuilding. Das hat Landshut wohl auch ganz gut im Griff. Wenn man auch da ein bisschen Social Media verfolgt, waren die wohl irgendwo in den Bergen mal ein bisschen laufen und hatten Fun mit irgendwelchen Bergkarts, einen Berg runter oder irgendwie so ein Spaß haben sie gemacht. Und das ist natürlich auch dann für das Gruppengefüge sehr, sehr gut. Und auch da wird ja aus Landshut definitiv was kommen.
Felix,
hast du sonst noch was?
In der Bibel stand, sie irrten planlos umher und trugen seltsame Gewänder. Und das ist die Überleitung des Todes zu meinem letzten Thema für heute. Ich mache mir nämlich immer gerne, wenn die neuen Trikots vorgestellt werden, so eine imaginäre Liste. Ich sage jetzt nicht, was das hässlichste Trikot ist. Hässlich gibt es ja gar nicht. Sondern die drei schönsten auf dem Treppchen. Eine Bronzemedaille geht an den Aufsteiger nach Selb. Erstens mal alle Vereinsfarben im Heimtrikot mit drin, schön rot über die Schultern abgesetzt und jetzt mit einem Diagonalbalken in den Vereinsfarben. Das finde ich auch mal sehr schick. Das macht dann irgendwie die Statur noch ein bisschen größer gefühlt. Weißt du, das ist für so einen 2-Meter-Riesen auch nochmal besser, wenn er dann plötzlich 2,50 Meter aussieht. Deswegen Bronze in Richtung.
Heute sehe ich das ja fast eigentlich, das Trikot, oder? Dann sehe ich halt.
Dann bist du 1,70 groß.
Bitte?
Dann wirst du dann 1,70 groß.
Ja, 1,73.
Okay. Also Bronze geht in Richtung Match Arena, Platz 2. Man verzeihe mir jetzt diesen Kalauer. Wie cool sieht das denn aus? Jetzt nicht mehr mit Sponsorenlogo, sondern mit großem Löwenlogo auf der Brust. Dann noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Black and Gold abgesetzt. Sehr dezent, aber richtig cool. Deswegen Platz 2 in Richtung Oberland. Platz 1, du hast sie angesprochen, geht an LA, also nach Landshut. Einfach nur rot, großes Logo, weiß-gold abgesetzt, rundums Logo und mit der Stadtsilhouette im Weiß drin. Damit hat man mich gekriegt. Sowas mag ich immer, so ein bisschen Lokalkolorit mit rein, so ein bisschen Identifikation mit der Region und deswegen die Goldmedaille fürs schönste Trikot nach Landshut.
Also erstmal verzweifle ich immer noch an dem Satz, wie cool sieht das denn aus? Den kriege ich einfach gerade nicht in meinen Kopf rein, weil der einfach so schlecht war. Aber prinzipiell, was ich immer sehr, sehr fein finde, ich bin ein Fan von Schwarz, einfach mit, und dann leichte, bunte Akzente. Ich habe da so ein Bayreuth-Trikot im Kopf oder auch die Tölzer-Trikots. Und du hast ja gesagt, du hast ja eine imaginäre Liste gemacht.
Richtig.
Du möchtest nicht sagen, wer Nein. das hässlichste Trikot hat.
Nein,
aber möchtest du sagen, wer auf deiner Liste der schönsten Trikots ganz ja. unten steht?
Nett gefragt. Tatsächlich, ich habe das ein oder andere, was ich als ein bisschen einfallslos empfand. Zwei davon tragen blau. Bei dem einen ist ein Vogel drauf und bei dem anderen ein Hund, was ich nicht hässlich finde, aber irgendwie hat es mich nicht so gepackt. Aber eins, wo ich sage, das ist irgendwie komplett Fail für mich, ist ein Warm-Up-Trikot und zwar diese Let's Get Crazy-Trikots aus Krimitschau. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Das sind Warm-Up-Trikots, fairerweise gesagt. Dunkel, ich glaube schwarz und dann mit so einem, sieht aus wie bunte Schnipsel drauf in allen Farben. Das ist gewagt, also dieses ja, Konzept kann man gut finden oder auch nicht. Mich hat das an so ein komplett crazy Aufwärmtrikot erinnert. Vor ein paar Jahren, jetzt spielen sie ja DEL, hat Bremerhaven in so einem komplett quietsche-pink gespielt mit so einer Werbung für einen LKW-Hersteller. Die sind auch direkt aufgefallen und jeder hat gesagt, was verdammt nochmal ist das da?
Wobei aber dieses, Let's Go Crazy Trikot aus Krimitschau, das ist genauso wie das Playoff Trikot der Freiburger, wo du von Anfang erst gesagt hast, nee, geht gar nicht, weil einfach viel zu extrovertiert. Aber das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich sage, ja, du musst halt auch einfach mal Mut haben.
Ja, alles gut. Kriegst du mich aber nicht, was in Trikots betrifft. Bei Trikots bin ich Traditionalist und da müssen Vereinsfarben mit rein.
Punkt. Ja, da ist doch das. Hallo.
Da ist ein bisschen Schwarz mit Schwarz drin. Alles gut. Ist Geschmack, kann man drüber streiten.
Ja, aber das finde ich tatsächlich. Also, ich bin generell nicht so der Trikotträger, aber das ist so ein Ding, das könnte ich mir schon gut vorstellen in so einem Living-Stil-Rahmen.
Also da muss man jetzt ehrlich sein, in so einen Living-Stil-Rahmen, da gehört nichts anderes rein wie ein schönes, ordentliches Trikot der Boston Bruins und Punkt aus Ende.
Okay, ich sehe, der Punkt ist bei dir nicht verhandelbar.
Nein.
Hast du sonst noch was? Nein. Gut. Dann bleibt zu sagen.
Der aktuelle Kontostand unseres Phrasenschweins beträgt 3 Euro.
Also ich habe zwei reingeschmissen.
Einen für den Tiger.
Achso, ja. Gut, dann genau, der aktuelle Kontostand beträgt 3 Euro. Und dann, ganz wichtig, natürlich obligatorisch, wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch bei uns, könnt uns schreiben oder auch über die Kanäle der DEL2 euch melden und eure Anliegen loswerden. Und dann hören wir uns am 29. September wieder. Gut gemeinter Tipp von uns an euch, einfach mal die Kanäle der DEL2 im Blick haben. Und dann hören wir uns am 29. Thomas mit einer,
Vorausschauenden Folge.
genau, mit einer vorausschauenden, innovativen Folge.
So ist es. Bleibt gesund bis in 2 Wochen. Macht's gut. Eine schöne Woche. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.